das finde ich politisch auch wieder in Ordnung und richtig, dass Dennis Thering sagt nein. Also da kann der große Vorsitzende in Berlin sagen, was er will. Wir sind hier vor Ort zu einer anderen Meinung, anderen Auffassung gekommen und die vertreten wir auch weiter. Das finde ich politisch wieder, muss ich sagen, aufrichtig und korrekt.
Ehrlicherweise habe ich gerade letzte Woche die Auftaktsendung geguckt und habe für mich wieder festgestellt, ja, das gehört abgesetzt. Es ist, also das ist wirklich ein Thema, wo ich Bauchschmerzen habe, wenn ich sehe, wie viele Jugendliche und junge Menschen sich nach wie vor dafür bewerben und ihren Körper von außen beurteilen lassen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Noch 2 Tage bis zur Bundestagswahl. Aber, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, nur noch 9 Tage bis zur Bürgerschaftswahl hier in unserer Hansestadt. Deshalb werden wir uns gleich mal ausführlich mit der aktuellen Lage im Rathaus beschäftigen. Vorher aber noch ein Feedback zu unserer Folge vom letzten Wochenende. Und dieses Feedback hat uns ein bisschen überwältigt. Ich hoffe, das sehen Sie, liebe Podcast-Freunde, uns nach. Überwältigt im Positiven. Die Mail hat uns Dimitrios Zervakis geschrieben. Er schreibt Folgendes. Den Podcast Hamburg am Morgen höre ich generell sehr gerne, aber die Folge vom 15.02. über das Thema Schwarz-Rot in Deutschland mit Matthias Iken hat nochmal besonders unterstrichen, warum ich ihn besonders gern höre. Matthias Iken im Zusammenspiel mit Marcel Becker ist eine wahre Freude, vor allem in den Samstagsfolgen, wenn es um nationale und internationale Themen geht. Klartext. Eine erfrischende Sprache, schnörkellos, direkt und kein Betroffenheitsgeseire, kein Mainstream- und Bubble-Gelaber, sondern auf den Punkt und für jedermann verständlich. Das ist für mich Journalismus auf höchstem Niveau. Gerne mehr davon. Viele Grüße aus Hamburg, Dimitrios Zervakis. Tausend Dank für diese Mail und die hängt ausgedruckt bei mir im Büro. Wenn Sie auch etwas auf dem Herzen haben, egal ob Kritik oder Lob, einfach eine Mail an moinhamburg@abendblatt.de. So. Jetzt aber zu heute. Was haben wir im Angebot? So kannst du als Politiker natürlich auch ein Wahlziel formulieren. Weniger Senatorenposten für die Grünen. So stellt sich das Peter Tschentscher im Idealfall vor. Wie stehen denn dafür die Chancen bei der Bürgerschaftswahl? Unser Landespolitikexperte Peter Ulrich Meyer wird das gleich einsortieren. Seine Einschätzungen auch zu den Chancen der sogenannten kleinen Parteien, wie zum Beispiel Volt, und seid mir nicht böse, wir müssen es ja sagen, wie es ist, also auch die Chancen für eine kleine Partei wie die FDP, hören wir gleich. Der Senat hat wahrscheinlich gehofft, dass das Thema erledigt ist. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Die Anti-Gendern-Volksinitiative hat eine Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Warum bloß? Oder ich drück's etwas flapsig aus, hat den Machern der Initiative ihre Niederlage beim Volksbegehren nicht gereicht? Wir sprechen heute Morgen mit einem der Initiatoren, was der Hintergrund für diese Klage ist. Jens Jeb ist uns in wenigen Minuten zugeschaltet. Viele Kinder in unserer Stadt sind in großer Not. Nicht so sehr in finanzieller Hinsicht, sondern in seelischer. Vielleicht gelingt es uns heute mit dieser Episode, den einen oder anderen Verantwortlichen in unserer Stadt aufzurütteln. Denn es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche, denen es menschlich gesehen einfach richtig schlecht geht. Und dementsprechend brauchen sie dringend Hilfe. Unsere Ansprechpartnerin dazu ist heute Ulrike Dobelstein-Lüthe. Sie ist Geschäftsführerin der Fürstenberg Foundation. Diese Hamburger Initiative kümmert sich, ganz einfach gesagt, um Kinder mit psychischen Problemen. Und Ulrikes Bestandsaufnahme zur Lage in Hamburg wird uns nicht gefallen. Wir starten jetzt. Gestern erstmal kontrolliert, ob wir überhaupt bei uns zu Hause die entsprechenden Unterlagen für beide Wahlen haben. Haben wir. Puh. Also ein Glück. Übermorgen die Bundestagswahl und am darauffolgenden Sonntag dann die Bürgerschaftswahl. Und mit der wollen wir uns jetzt etwas ausführlicher beschäftigen. Wie sind die aktuellen Umfragen? Bei wem sind die Prognosen wackelig? Und wie steht die AfD im Moment da? Diese Fragen gebe ich mal direkt weiter an unseren Landespolitikexperten Peter Ulrich Meyer. Peter, guten Morgen.
Guten Morgen, Marcel.
Sag mal, die letzten Umfragen, die sind doch eindeutig, zumindest was die Spitze angeht. Peter Tschentscher und die SPD liegen vorne, da werden wir doch keine Überraschung erleben.
Nein, was das angeht, glaube ich nicht, dass wir eine Überraschung überleben werden. Zumal es ja so ist, dass die SPD eigentlich schon seit langer, langer Zeit vorne liegt. Wir haben wenig Bewegung in den Umfragen, was die SPD angeht, aber auch was CDU und Grüne angeht.
Ja, aber die liegen ja relativ, also ich will jetzt nicht übertreiben, liegen sie dicht beisammen oder würdest du sagen, nee, also da die 1-2 Prozentpunkte in den Umfragen, die täuschen darüber hinweg, die Grünen werden vor der CDU landen?
Ja, also ich gebe keine sichere Prognose ab, aber es ist durch alle Umfragen der letzten Monate hindurch so, dass die Grünen vor der CDU liegen. Die CDU hat den Abstand zu den Grünen ein klein wenig verringern können, aber bislang eben noch nicht überholt. Und damit würde sich bestätigen ja das Kräfteverhältnis, das wir bereits aus der Bürgerschaft kennen. 1 SPD, 2 Grüne, 3 CDU.
Wobei man immer noch mal wieder dazu sagen muss, die CDU hat sich am Ende vielleicht mehr versprochen, aber in Prozenten ist es eine sensationelle Aufholjagd.
Es ist ein Erfolg für Dennis Thering, den Spitzenkandidaten der CDU bei der Bürgerschaftswahl. Sie sind gestartet mit 11,2% 2020, das historisch schlechteste Ergebnis. Und werden landen bei Ende der Zehner vielleicht sogar mit einer 2 vorm Komma. 20.
Ja. Bevor wir auf das Thema Koalition blicken, lass uns einmal gemeinsam hören, was der Bürgermeister im Interview bei Lars Heider gesagt hat. Vielleicht steckt da ein Hinweis drin.
Ich habe aus guten Gründen gesagt, ich muss eine ehrliche Antwort geben und meine Präferenz ist, mit den Grünen weiter zu regieren. Ich hätte sehr gerne etwas stärkeres Gewicht in diesem Bündnis. Wir haben ja jetzt 2/3 der Mandate. Aber wir haben eben eine grüne Partei, die fast 25% der Stimmen bekommen hatte und deswegen mussten wir nochmal Ressorts abgeben. Ich wäre gerne etwas stärker in diesem Bündnis. Wir würden dann die ein oder andere Behörde vielleicht auch wieder durch SPD führen lassen können. Aber insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Grünen sehr vertrauensvoll gewesen. Gerade in diesen Krisenzeiten waren die grüne Koalitionspartner sehr loyal und hat auch gesagt, okay, es gibt jetzt mehrere Wege, jetzt machen wir mal das, was der Tschentscher sagt.
Der Bürgermeister Peter ist ja ein sehr höflicher Mensch. Ja. Das muss man ja immer wieder sagen. Aber steckt da nicht auch, also ich meine, dass er mehr Ressorts haben möchte, geschenkt, ist ja wohl logisch. Aber steckt da auch so ein kleiner Hinweis darauf hin, wie die Koalitionsverhandlung laufen könnte? Würde er Druck auf die Grünen machen und sagen, wir wollen mehr? Oder ist das einfach nur das übliche Geplänkel?
Marcel, das ist das Prinzip von Koalitionsverhandlungen, dass der eine Druck auf den anderen ausübt. Und die Grünen machen das genauso umgekehrt. Ja, diese Aussage, SPD würde gerne mehr Behörden übernehmen, das ist natürlich eine ganz milde Form der Kampfansage und korrespondiert im Grunde mit der milden Form der Kampfansage von Katharina Fegebank, die nämlich gesagt hat, wir möchten Rot-Grün fortsetzen, aber gerne in umgekehrter Reihenfolge Grün-Rot. Ja. Also da sind, wenn du so willst, sind da kleine Spitzen, nur das ändert nichts daran, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Parteien am größten ist, nach meiner Überzeugung. Das ist aber nur die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass SPD und Grüne in Hamburg es geschafft haben, über diese letzten 5 Jahre weitgehend konfliktfrei zusammenzuarbeiten. Das will was heißen, wenn wir nach Berlin gucken.
Allerdings, und der eine, der ein bisschen Ärger ab und zu mal provoziert hat, der ist ja dann auch weg, Jens Kerstan.
Ja, so ist es. Jens Kerstan ist sozusagen beständiger Unruheherd gewesen, jedenfalls über eine lange Phase seiner Amtszeit und hat den Bürgermeister ein ums andere Mal sehr geärgert und grüne Positionen versucht durchzusetzen, mit Teilerfolgen.
Aber Tschentscher sagt bei jeder Gelegenheit, und auch in diesem Interview jetzt mit Lars Heider hier bei uns im Abendblatt, die Grünen machen mit der CDU seiner Meinung nach sofort gemeinsame Sache, wenn das Ergebnis dann Katharina Fegebank zur Bürgermeisterin befördern würde. Da gibt es, also ich habe das sehr aufmerksam verfolgt, Peter, ein echtes Dementi, wo sie sagt, à la Merz mit der AfD, das kannst du nicht vergleichen, aber nur vom Prinzip, von der Aussage her, habe ich von Frau Fegebank nicht gehört.
Nein, und das gibt es auch nicht, wird es auch nicht geben. Es ist der Anspruch der Grünen, endlich einmal in Hamburg die erste Bürgermeisterin zu stellen. Das ist ja noch symbolisch aufgeladen, weil wir bislang noch nie eine Frau an der Spitze des Senats hatten in Hamburg. Das ist das große Ziel der Grünen und dafür würden sie natürlich natürlich auch, wenn es denn rechnerisch möglich wäre, in Verhandlungen mit der CDU gehen oder eben mit der SPD, wenn sie vor der liegen. Das war ja die erste Aussage von Fegebank. Nein, da darf man sich nichts vormachen, wenn das rechnerisch möglich wäre. Dann würde es solche Avancen geben. Ob es am Ende dann in Koalitionsverhandlungen zu einer Einigung kommt, ist nochmal eine andere Geschichte.
Kommen wir mal zum Rest. Die AfD kommt rein, aber bleibt weit unter dem Bundesschnitt. Kann man das so schnell und einfach abhaken?
Ja, und für mich ist ganz entscheidend, dass die AfD einstellig bleibt. Ich glaube, wenn sie über 10% sind, dann hat das auch so eine gewisse Symbolwirkung. Aber man muss sagen, so völlig richtig, wie du es gesagt hast, ist es eben weit weniger, als sie im Bundesschnitt aller Voraussicht nach haben.
Die Linke in Hamburg traditionell stark, aber wir sehen das jetzt in Verbindung mit dem Bundestrend, da tut sich was.
Ja, das ist, wenn man so will, in Anführungszeichen die einzige Überraschung der letzten Wochen, was die Umfragen angeht. Die Linke war in Hamburg nie gefährdet, wieder einzuziehen in die Bürgerschaft, aber ich denke, sie profitieren in starkem Maße von den Problemen, die das Bündnis Sarah Wagenknecht hat. Also wenn man so will, ja die Abspaltung der Linken. Und insbesondere in Hamburg hat es geradezu kuriose interne Machtkämpfe gegeben beim BSW mit zwei Landesverbänden vorübergehend, mit zwei Listen für die Bürgerschaftswahl und all solchen Geschichten.
Die kommen nicht rein, Stand heute.
Stand heute kommen die nicht rein. Die haben eben enorme organisatorische Probleme. Die Partei existiert als Landesverband in Hamburg fast nicht. Man sieht kaum Plakate von denen. Und es ist natürlich für sie bundespolitisch im Moment auch nicht sehr günstig. Haben mächtig Gegenwind oder sind so ein bisschen an den Rand gedrückt. Vielleicht kann man es so sagen.
Die FDP in Hamburg hat nicht diesen Hauch vom positiven Trend. Bei der FDP bundesweit wird ja immer gesagt, jetzt haben wir tatsächlich mal eine 5 in einigen Umfragen. Ja. Aber selbst wenn die FDP reinkommen würde, hätte das ja keine Auswirkungen auf die Koalition im Gegensatz zum Bundestag. Oder doch?
Davon ist nicht auszugehen. Das ist bei der FDP ja bereits vor 5 Jahren ein extrem knappes Rennen gewesen. Da fehlten wirklich nur ein paar hundert Stimmen, dass sie eingezogen werden in Fraktionsstärke. Die Ausgangslage ist diesmal ungünstiger als vor 5 Jahren für die FDP. Die FDP leidet sehr stark darunter, was auf Bundesebene passiert ist, durch Bruch der Ampel. Viele schreiben es eben der FDP zu letzten Endes oder eine Hauptschuld jedenfalls. Und in Hamburg muss man sagen, Spitzenkandidatin Katharina Blume ist eben nicht sehr bekannt in der Stadt. Und insofern ist es ohnehin, wenn ich das noch sagen darf, in einer Stadt wie Hamburg für die FDP schwierig, nicht nur bei dieser Wahl, sondern schon recht lange, weil wir eine SPD haben und auch inzwischen eine Grüne, die sehr stark in die Mitte gehen. Denn die Landesverbände sind sozusagen nicht konservativ, aber keine ausgesprochen linken Landesverbände, weder SPD noch Grüne. Und das macht es der FDP in der Mitte schwer.
Bleibt noch eine Partei, finde ich, die im Stadtbild mit ihren Plakaten ja sehr stark auffällt und bei den Bezirkswahlen und bei der Europawahl ja ein erstaunliches Ergebnis hingelegt haben. Aber reicht es für die Bürgerschaft, für Volt?
Ja,
scheinbar.
Nach jetzigem Stand nicht. Die Volt-Leute sind bei der Bezirkswahl in 5 von 7 Bezirken angetreten, in 2 nicht, unter anderem in dem größten in Wandsbek. Und zwar, wie ich mal stark vermute, auch deswegen, weil sie ihre Chancen dort als nicht sehr groß bewertet haben. Jetzt würde ja alles ins Gesamtergebnis einfließen, jetzt fließt alles ins Gesamtergebnis ein. Und das könnte bedeuten, dass sie am Ende unter 5% liegen werden. Das wäre schon möglich. Aber in diesem Bereich 3, 4, 5%, das betrifft ja die FDP ganz genauso und auch das BSW, wenn man so will, da sind ja Prognosen schwierig, da kann man vielleicht eine kleine Überraschung am Wahltag erleben.
Zum Schluss, Peter, lass uns noch einen Ausschnitt hören, noch einen zweiten Ausschnitt, diesmal aus dem Kanzlerduell bei ARD und ZDF. Und das ist im Grunde so eine Hamburgensie, sage ich mal, gewesen, die es irgendwie in dieses Duell reingeschafft hat. Friedrich Merz sprach über den Wohnungsbau allgemein und dann kam im Speziellen auch Hamburg zur Sprache. Ich sag mal, Stichwort Oberbillwerder, ohne dass er es namentlich genannt hat.
In der Heimatstadt Hamburg, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es jetzt gerade auch so eine Initiative, wo ein komplett neues Wohngebiet erschlossen werden soll. Wir müssen
bauen und wir brauchen dafür Wohnraum und Wohngebiet.
Zufällig.
Was? Naja, ist, ehrlich gesagt, mir ist das völlig wurscht, ob ja. da jemand parteipolitisch dafür ist oder dagegen ist. Das Entscheidende ist, dass wir bauen und dass wir mit den Kosten runterkommen.
Ist Dennis Thering in dem Moment der Prosecco oder wahlweise das Bier aus der Hand gefallen?
Das ist nicht schön für ihn. Er hat ja darauf reagiert und gesagt, er bleibt bei seiner Meinung. Das ist natürlich aus der Sicht von Friedrich Merz in Berlin sozusagen eine kleine Sache, die man mal so...
Der Aufhänger war der Tempelhofer Flughafen, der ja nicht bebaut wird, laut Volksentscheid.
So eine kleine Sache, die er mal im Nebenbei fallen lässt. Er war offensichtlich nicht besonders gut informiert, wie seine eigene Partei sich hier in Hamburg aufgestellt hat. Hier ist es eine wichtige, große Diskussion. Es geht um eigentlich das größte Neubaugebiet, Wohnungsneubaugebiet Oberbewerder. Und die CDU hat sich eben folgend ihrer Bezirksfraktion in Bergedorf dazu durchgerungen, auf Landesebene gegen dieses Projekt zu sein, das inzwischen vom Senat ja evoziert worden ist und sozusagen, wenn es denn bei der Konstellation bliebe, wie jetzt in der nächsten Legislatur auch umgesetzt würde.
Aber kleine Spitze setze ich jetzt zum Schluss noch, Peter. Ich glaube, dass Dennis Thering in dem Moment vielleicht gedacht hat, Fritze Merz erzählt gerne Tünkraut.
Ja, ich glaube nicht mal, dass es Tünkraut ist, obwohl... Es bleibt natürlich die Frage, wenn die CDU in Hamburg das große Projekt Oberbewerder ablehnt und auf der anderen Seite, wie SPD und Grüne sagt, wir brauchen dringend Wohnungsbau, dann bleibt natürlich die Frage, woher nehmen die Flächen und natürlich sinnvollerweise auch die Pläne dann, die Flächenentwicklungspläne und so weiter. Und da kommt die Hamburger CDU, wie ich finde, in eine schwierige Lage. Ich glaube, Dennis Thering wäre es lieber gewesen. Friedrich Merz hätte das Beispiel Hamburg an der Stelle gar nicht erwähnt, ist schon klar. Auf der anderen Seite finde ich es, das finde ich politisch auch wieder in Ordnung und richtig, dass Dennis Thering sagt nein. Also da kann der große Vorsitzende in Berlin sagen, was er will. Wir sind hier vor Ort zu einer anderen Meinung, anderen Auffassung gekommen und die vertreten wir auch weiter. Das finde ich politisch wieder, muss ich sagen, aufrichtig und korrekt.
Hamburg, 9 Tage vor der Bürgerschaftswahl. Vielen Dank, Peter-Ulrich Meyer. Und natürlich berichten wir auf abendblatt.de, in unserem E-Paper und in der Printausgabe in den nächsten Tagen noch ausführlicher über die Hamburg-Wahl, als wir es in den letzten Wochen nicht ohnehin schon gemacht haben. Großer Aufschlag, aber trotzdem gescheitert. Ich spreche von der Hamburger Volksinitiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Im Sommer lief das Volksbegehren, allerdings war schon vor Ende der Auszählung klar, die erforderlichen Stimmen kommen nicht zusammen. Aber, wer hätte das gedacht? Die Initiative legt nach. Einer der Mitinitiatoren, Jens Jeb, ist jetzt bei Hamburg am Morgen zugeschaltet. Herr Jeb, guten Morgen. Diese Woche haben Sie eine Klage eingereicht. Gegen wen und warum?
Ja, die Klage geht gegen den Senat. Und warum? Weil die Verfassung sagt, der Senat ist zuständig, ein Volksbegehren durchzuführen. Und das Volksbegehren ist ja in Hamburg in dem sehr komplizierten Recht der direkten Demokratie, die zweite Stufe. Bei der ersten muss man als Volksinitiative 10.000 Unterschriften sammeln, hat dafür 6 Monate Zeit und zeigt, dass es überhaupt lohnt, sich weiter damit zu beschäftigen, weil es eine genügend große Anzahl von Hamburgern gibt, die ein bestimmtes Anliegen unterstreichen. Das kann bei uns das Gendern sein, das kann G9 sein beim Gymnasium, das kann der Zukunftsentscheid sein, das kann ein Grundeinkommen sein, also völlig egal.
Und das hat bei Ihnen geklappt?
Das hat bei uns problemlos geklappt, ja klar. Und dann ist der Punkt, jetzt kommt der Senat ins Spiel und das Gesetz sagt jetzt so, also am Ende ist die Frage, kommt es zu einem Volksentscheid? Ein Volksentscheid ist wirklich wie eine Wahl, da wird jeder individuell benachrichtigt, da gibt es Wahlkabinen, das ist ganz schön aufwendig und dieser Volksentscheid ist dann auch bindend, da müssen dann der Senat sich dran halten. Ja, und das ist natürlich klar, so einen Volksentscheid durchzuführen mit so viel Aufwand, das macht man nicht mal so eben. Und deswegen hat man sich in Hamburg überlegt, da schieben wir nochmal eine Stufe dazwischen und gucken, ob es denn jenseits von diesen 10.000 Leuten, die die Volksinitiativen da so gesammelt haben, ob es genügend Leute gibt in Hamburg, die das wollen, einen Volksentscheid. Und die Schwelle ist 5% der Wahlberechtigten. Und das sind immerhin 65.835 in Hamburg im Moment.
So, und daran sind Sie aber, damit der Hörer das jetzt auch einmal mitverfolgen kann, daran sind Sie gescheitert. Aber Sie sagen, der Senat hat nicht ganz sauber gespielt, der hat sie im Grunde mit Tricks behindert. Das ist zumindest ihre Argumentation, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es ist eigentlich so andersrum. Also das Gesetz sagt ganz klar, die ersten 10.000, das ist euer Job, ihr Bürger. Und dann, jetzt ist es der Job des Senats herauszufinden, ob 5% der Hamburger das wollen. Und ihr Bürger habt eigentlich mit der zweiten Stufe gar nichts zu tun. Es ist erst später nochmal ausdrücklich zugelassen worden, auch in der Verfassung, dass die Bürger ebenfalls sammeln dürfen. Aber vom Grundprinzip war es nur der Senat, jetzt dürfen die Bürger auch sammeln. Aber die Idee ist, dass der Senat es selber macht. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man sagt, diesmal sind es keine 6 Monate, sondern nur 3 Wochen. Und diesmal sind es 65.000 Unterschriften und nicht nur 10.000, weil es jetzt ja der Senat ist und der informiert ja alle Bürger und dann wissen alle Bescheid. Und wenn dann genügend sagen, jawohl, ich mach das, dann haben wir die Schwelle zum Volksentscheid überschritten.
Aber Sie sind der Meinung, dass der Senat das nicht gemacht hat?
Genau.
Und so. Wie können Sie uns das denn einmal erklären? Was hat er denn nicht gemacht?
Also jeder Hörer kann sich ja mal selber fragen, wie er vom Senat informiert wurde, dass es eines dieser 4 Volksbegehren gab jetzt. Wir hatten ja 4 zum Schluss. Wir waren eins davon. Und jeder wird sagen, der hat uns gar nicht informiert. Und das ist genau das Problem. Der Senat macht Folgendes. Im amtlichen Anzeiger, das ist so das drückste Stück Papier, was rauskommt, da werden Gesetze und Verordnungen veröffentlicht. Da steht's drin. Und jetzt kann sich wieder jeder Hörer selber fragen, Moment mal, was mache ich eigentlich morgens beim Frühstück? Hamburger Abendblatt und dann amtlichen Anzeiger oder erst amtlicher Anzeiger und dann das Hamburger Abendblatt? Also ich glaube, wir sind uns einig, das Ding liest kein Mensch, ist auch gar nicht die Aufgabe des amtlichen Anzeigers, ist halt eine Veröffentlichungsplattform im Gesetzgebungsverfahren. Und mehr macht der Senat nicht. Das heißt, kein Mensch hat vom Senat mitgeteilt bekommen, dass es diese 4 Volksbegehren gibt. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Das ist kein Durchführen eines Volksentscheids.
Ja, aber um es nochmal zu verstehen, es gab ja diese anderen Initiativen. Waren die denn im Gegensatz zu Ihnen in der zweiten Stufe erfolgreich?
Also erstmal, das Problem haben alle. Das hat mit uns gar nicht speziell zu tun. Uns hat man nochmal zusätzlich behindert, dass man uns in die Sommerferien gepackt hat. Aber das ist ja ein eigenes Thema, das hatten wir ja schon. Die anderen mussten, wie wir, erstmal selber dafür sorgen, dass die Bürger überhaupt was mitbekommen. Und wie macht man das? Naja, man kann, das haben wir beim Grundeinkommen gesehen, man kann natürlich die Stadt zupflastern mit Plakaten. Dazu braucht man aber enorm viel Geld. Und die hatten das. Und dann muss man ja irgendwie Leute haben, die Unterschriften sammeln in den 3 Wochen. Und die haben das ehrenamtlich gemacht. Die Leute von G9 haben das auch ehrenamtlich gemacht. Die von dem Grundeinkommen, die wurden bezahlt. Die haben 15 Euro die Stunde bekommen oder für 10 Unterschriften 15 Euro, so richtig Akkordlohn.
Aber das ist nicht verboten.
Das ist nicht verboten. Das ist als zusätzliche Unterstützung, kann man das ja machen. Aber nochmal, die Idee der Verfassung ist gar nicht, dass wir überhaupt was machen. Die Idee der Verfassung ist, der Senat führt es durch, informiert alle Bürger, sagt, wie man es unterstützen kann. Und da kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann schauen wir, ob es 5% sind. Und wir hätten zum Beispiel, offen gesagt, wir hätten da gar nichts mehr getan, weil wir fest davon überzeugt sind, wenn alle Bürger gefragt werden, dass die 5% sind nach 3 Tagen drin.
Ja.
So, und da der Senat nichts macht, also wirklich, anders kann man es ja gar nicht nennen, also niemand informiert, liegt alles bei den Volksinitiatoren. Und dann kann man genau sehen, wer gewonnen hat und wer nicht. Also wir haben es knapp nicht geschafft, obwohl wir noch in den Ferien waren. Die G9er haben es ein bisschen deutlicher nicht geschafft, obwohl sie außerhalb der Ferien waren, wurden aber auch behindert, durften vor Schulen nicht sammeln, in Schulen schon gar nicht. Und die waren aber auch total ehrenamtlich. Und dann haben wir den Zukunftsentscheid, das war die Klimageschichte. Da müssen Sie mal gucken, wie viele Institutionen den unterstützt haben. Das sind, glaube ich, 50 oder 60, die da massiv Werbung gemacht haben. Also die haben eine wahnsinnige institutionelle Unterstützung gehabt. Und das Grundeinkommen, die hatten, wenn die Zahlen so stimmen, die man hört, 250.000, 300.000 Euro in der Kasse, um das zu tun.
Was passiert dann denn aber jetzt? Das. Ja, also jetzt, ich glaube, das ist jetzt nachzuvollziehen, was Ihr Vorwurf ist. Verstehe jetzt auch, warum Sie klagen. Aber was passiert denn, wenn Sie vor Gericht Erfolg haben? Wie geht denn das dann weiter?
Ja genau, jetzt wird es spannend. Was haben wir denn für Anträge gestellt? Also einmal haben wir gesagt, erstmal müssen die Unterschriften, die ja da sind, die 56.000, die dürfen nicht weggeschmissen werden. Die 56.000 waren es nicht, wir waren knapp drunter. Wir hatten so um die 55.000. Also die soll der Senat erstmal aufbewahren und nicht wegschmeißen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir fast die volle Summe der Stimmen kriegen, obwohl wir A, in den Ferien sind, obwohl der Senat nicht informiert, obwohl, und dann kommen wir noch zu 2 weiteren Sachen, der Senat die Briefeintragung so schwer wie nur irgend möglich macht. muss man auch nochmal sagen. Also wie funktioniert es bei der Wahl? Das ist ja schön jetzt, jeder weiß es ja. Mhm. Man kriegt ein Schreiben, sagt, hier ist eine Wahl, ja. Hier ist ein QR-Code, wenn du Briefeintragung machen willst, scannst du den. Ja. Da kommt man auf eine Seite, ist schon vorausgefüllt, man drückt einen Knopf und wunderbar, dann kommen die Sachen zugeschickt. Und wie ist es bei uns? Es gibt keine Webseite, auf der man was eintragen kann. Man muss schriftlich oder per Mail individuell die Unterlagen beantragen. Wir haben ja dann gesagt, bei uns kann man es online machen, wir leiten es weiter. Riesenaufwand. Also viel, viel schwerer, obwohl die Systematik ja da ist. Die könnten einfach sagen, hier ist ein QR-Code. Hm. Ist nicht vorausgefüllt, klar, weil keine individuelle Benachrichtigung. Und dann kriegt jeder die Briefeintragung. Allein das schon hätten wir auch geschafft. Entweder sagen wir, das ist unser einer Antrag, wir sagen, dieses Volksbegehren war erfolgreich, denn obwohl der Senat nicht informiert hat, obwohl der Senat die Briefwahl so schwierig gemacht hat wie nur irgendwie und obwohl der Senat nicht etwa wie bei einer Wahl 1200 Stellen eingerichtet hat, wo man persönlich unterschreiben konnte, sondern ganze 17 und diese 17, das waren die Hamburg Service vor Ort Standorte für Einwohnerangelegenheiten. Also wer da reingegangen ist, hat auch nichts erfahren. Dann musste man sich irgendwie vorkämpfen zu irgendeinem Schalter. Mal gab es die Formulare nach Schlange stehen am Schalter, mal lagen sie da. Naja. Dann gab es unglaublich trockene Plakate, so Verwaltungsdeutsch, zum Teil abgerissen in der Ecke liegend. Das war's. Und obwohl das alles so war, haben wir ja fast die Zahl erreicht. Und damit ist klar, wenn auch nur eine dieser Faktoren ordentlich gelaufen wäre, wären wir über die 65 gekommen. Und da diese Stufe ja nur dazu da ist, festzustellen, wollen 5% der Hamburger Wähler einen Volksentscheid, sagen wir, ja, offensichtlich ja. Das ist die eine Sache. Wenn das durchgeht, hätten wir auch einen Volksentscheid. Dann würden wir zusammen mit Zukunftsentscheid und dem Grundeinkommen einen Volksentscheid durchführen können. Wenn die sagen, nee, das ist formal, wir sind Juristen, da steht 65.000, ihr habt nur 55, auch wenn das alles fehlerhaft war, völlig egal. Dann muss aber, und das ist unser zweiter Antrag, das Volksbegehren verlängert werden. Wir haben vorgeschlagen 2 Wochen. Und dann aber unter Einhaltung der Regel, das heißt, der Senat müsste alle Hamburger darüber informieren, es müsste einfach sein, die Briefeintragung zu beantragen und es müsste mindestens natürlich in diesen 17 Stellen mal eine vernünftige Ausschilderung sein im Eingangsbereich, dass man abstimmen kann. Wir haben aber auch vorgeschlagen, dass man zumindest in anderen staatlichen Einrichtungen, also in Museen, in den Bücherhallen, beim Landesbetrieb Verkehr ebenfalls diese Abstimmungsurnen aufstellt, was ja kein großer Aufwand ist. Man muss dazu ja keine komplett neuen Wahllokale schaffen wie bei einer Wahl.
Die Macher hinter der Volksinitiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung geben nicht auf. Das war im Interview Jens Jeb bei Hamburger Morgen. Vielen Dank. Letzte Woche hatten wir einen kleinen Schwenk gemacht. Ein bisschen weg von der Aktualität und uns stattdessen ein übergeordnetes Thema ausgeguckt. Aufhänger war, dass der Umweltschutz im aktuellen Wahlkampf nicht ganz so die große Rolle spielt, die er spielen sollte. Deshalb hatten wir viel über die angestrebte Energiewende für Hamburg gesprochen. Heute sprechen wir ebenfalls über ein Thema, welches für unser aller Zukunft sehr wichtig ist. Auch wenn diese Einleitung stark nach Binsenweisheit klingt, jedes Wort ist richtig. Wir sprechen heute über Kinder und Jugendliche. Denn vielen von denen geht es generell in Deutschland, aber auch im Speziellen hier in Hamburg, gar nicht gut. Warum ist das so? Was können wir tun, beziehungsweise wird genug getan? Fragen wir Ulrike Dobelstein-Lüthe von der Fürstenberg Foundation. Das ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Hamburg, die sich auf die Unterstützung von psychisch belasteten und erkrankten Jugendlichen sowie deren Familien konzentriert. Und ich sage Ulrike, guten Morgen.
Guten Morgen.
Dieses weite Feld, vielleicht zum Einstieg, ich weiß gar nicht, ob man das in Zahlen fassen kann, aber es wäre ja schon mal spannend zu wissen, wie viele Kinder in unserer Stadt haben aktuell psychische oder seelische Probleme.
Das lässt sich tatsächlich schwer in eine Zahl fassen, weil es werden in Deutschland nur die Kinder und Jugendlichen erfasst, die eine stationäre Behandlung entweder absolvieren oder absolviert haben. Das heißt, deutschlandweit sind es im Moment 800.000 Jugendliche. Das heißt aber auch, dass die Zahl dahinter von denjenigen, die zum Beispiel eine Behandlung bei einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten haben, gar nicht erfasst sind. Ich vermute, die Zahl dahinter ist sehr, sehr hoch und sehr groß und dazu kommt noch nicht die Zahl derer, die nach einem Therapiegespräch suchen und keins finden. Also die Zahl ist sehr hoch und geht immer höher.
Darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen, auf die Therapieplätze. Aber kannst du es auch ungefähr für Hamburg so ein bisschen fassen? Weil 800.000 bundesweit, wenn du sagst, das ist die Zahl, die erfasst ist, finde ich allein auch schon verdammt hoch.
Ja, das kann man dann wahrscheinlich prozentual für Hamburg runterrechnen. Ich tue mich aber ehrlich gesagt schwer mit dieser Zahl und auch schwer, jetzt eine Zahl zu nennen, weil eben die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Und das sollte uns Sorgen machen und auch als Stadt wie Hamburg Sorgen machen, die im letzten Jahr auch wieder als die Hochburg der Essgestörten durch die Studien anerkannt worden ist, muss man sagen, was ich auch einen wirklich furchtbaren Titel finde. Und Essgestörtheit geht häufig auch mit depressiven Einheiten einher, also auch mit einer psychischen Erkrankung logischerweise. Und die Zahlen gehen einfach immer weiter hoch. Also nach Corona gibt es da kein Ende.
Ja, diese Magersucht, die du eben angesprochen hast, das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, der Klassiker. Das hört man ja hier seit Jahrzehnten, also als ich vor langen Jahren auch mal jung war, da gab es das Problem auch schon. Aber ist das in Zeiten von Social Media, wird das in unserer Stadt dadurch immer schlimmer oder hat das gar nicht so viel Einfluss, wie man denkt?
Doch, Social Media ist der Treiber Nummer eins. Das ist im letzten Jahr auch durch einige Studien mit Jugendlichen wieder klar geworden. Das liegt daran, dass die Jugendlichen 24/7 vergleichen können. Also das, was wir früher vielleicht in Form von Magazinen, Titelbildern vielleicht als Anreiz hatten, uns mit unserem Körper zu beschäftigen, haben die jetzt, wie gesagt, rund um die Uhr in der Hosentasche. Und die Welt der anderen ist immer schöner, besser, schlanker, hübscher als die eigene Welt. Und das sorgt vor allem eben bei Mädchen dafür, dass dieses Thema Essstörung zugenommen hat.
Dann würde ich jetzt... Ich weiß, das ist schon fast populistisch, aber ich sag's jetzt einfach mal. Dann wärst du wahrscheinlich dafür, so eine Sendung wie Germany's Next Topmodel einfach abzusetzen. Wenn im Idealfall.
Ehrlicherweise habe ich gerade letzte Woche die Auftaktsendung geguckt und habe für mich wieder festgestellt, ja, das gehört abgesetzt. Es ist, das ist wirklich ein Thema, wo ich Bauchschmerzen habe, wenn ich sehe, wie viele Jugendliche und junge Menschen sich nach wie vor dafür bewerben und ihren Körper von außen beurteilen lassen.
Du hast eben gesagt, dass Magersucht auch ganz oft dann mit Depressionen einhergeht. Sind denn Depressionen die Basis für die seelischen Probleme von jungen Menschen heutzutage oder kommt da noch was anderes dazu?
Na, ich glaube, da müssen wir eher darüber sprechen, was die Jugendlichen aktuell schon umtreibt und was eben dafür sorgt, dass sie instabil werden und möglicherweise, wenn es nicht genetisch bedingt ist, auch in depressive Phasen reinlaufen. Also ich hatte es eben schon kurz gesagt, Corona ist ein großer Treiber gewesen. Da sind die Zahlen sehr nach oben gegangen und wir alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass nach Corona die Zahlen runtergehen, der Erkrankung oder der Belastung. Das sind sie aber nicht, weil nämlich parallel andere Krisen und Schwierigkeiten dazugekommen sind. Das ist Krieg, Ukraine, das ist Klimakrise, das ist wirtschaftliche Krise. Also da kommen ganz, ganz viele Themen dazu, die die Jugendlichen umtreiben. Das ist eine instabile Familiensituation möglicherweise. Und das sind die Stufen, über die man eintreten kann, vielleicht in eine depressive Phase. Und wenn man dann nicht Hilfe bekommt in dem Alter, wo ja so ein extremer Entwicklungsschub da ist und keine Unterstützung erfährt, dann ist die Gefahr natürlich hoch, dass es weitergeht.
Es gibt für diese betroffenen Kinder und Jugendliche zu wenig Therapieplätze, hast du vorhin gesagt. Wie viel mehr bräuchten wir denn?
Wahnsinnig viele mehr, weil in Hamburg ist aktuell fast ein Jahr Wartezeit für ein Erstgespräch bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten.
Gottes Willen.
Genau, das heißt also, wenn du dein Kind hast, was eben Gefahr läuft zu erkranken, dann stellst du dir natürlich sofort die Frage, wie kann ich denn diese Zeit überbrücken? Wie kann ich meinem Kind möglichst schnell Hilfe zukommen lassen? Und wenn du dann hörst, Erstgespräch, ein Jahr Wartezeit. Und Erstgespräch heißt noch nicht, dass der Therapieplatz hinterher sicher ist. dann ist, also dann kann ich die Zahl gar nicht benennen, weil die so hoch sein würde. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, da andere Unterstützungsmaßnahmen im Angebot zu haben, auch zu wissen, wo kann ich hingehen, sowohl als Eltern als auch der betroffene Jugendliche. Also es muss ja nicht zwangsmäßig immer gleich die Therapie sein. Es gibt auch viele, viele anfängliche Symptome oder wie gesagt instabile Lebenssituationen, wo dir auch andere Angebote helfen können. Das wissen aber viele einfach auch nicht, weil wir immer im Kopf haben als Gesellschaft, okay, ich muss zur Therapie. Oder ich muss jetzt irgendwie zur Klinik. Und dann kommt sozusagen der erste Moment des vorm Kopfstoßens, wenn man merkt, oh, diese Systeme sind alle völlig überbelastet. Also Telefonseelsorge, was einem vielleicht einfällt auch, nur jeder zehnte Anrufer, jede zehnte Anruferin kommt da überhaupt noch durch.
Das sind dramatische Zustände, die uns Ulrike schildert. Davon abgesehen, es ist mir ein Rätsel und ich weiß, das geht vielen unserer Hörer so, es kann doch nicht sein, in einer reichen Stadt wie Hamburg, dass für Kinder und Jugendliche nicht genügend Geld ausgegeben werden kann. Oder, möglicherweise, der politische Wille fehlt. Ein Trauerspiel. Wer sich allgemein mal ein Bild machen möchte, was für unsere Kinder außerhalb der offiziellen Angebote so alles getan wird, und das ist wirklich beeindruckend, einmal in unsere Shownotes schauen. Da ist der Link zur Fürstenberg Foundation drin. Ein dickes Dankeschön an Ulrike Dobelstein-Lüthe und auch an alle anderen Menschen, die sich hier in Hamburg so intensiv um Kinder kümmern, die von ihren seelischen Problemen, ich sag mal, einfach überrollt werden. Ziehen wir einen Schlussstrich unter diesen Freitag, also zumindest was unseren Podcast angeht. Danke an alle Hörer und danke an unsere Producerin Heike. Was passiert morgen bei uns? Natürlich sprechen wir über die Bundestagswahl und über alle aktuellen Entwicklungen. Es sind ja im Grunde nur noch wenige Stunden, bis die Wahllokale öffnen. Wir haben Chefredakteur Jörg Quos aus der Funke Zentralredaktion zu Gast. Bin auf seine Einschätzung sehr gespannt. Glaubt er an den Einzug der FDP? Schaffen es die Liberalen tatsächlich noch über die 5%-Hürde? Das hätte ja sofort Auswirkungen auf die möglichen Koalitionen. Dazu werden wir auch den Auftritt der Woche einspielen. Egal, ob Sie, liebe Podcast-Freunde, die FDP favorisieren oder nicht, Sie werden mindestens schmunzeln, wenn Sie Wolfgang Kubicki bei uns hören. Also bis morgen, schönes Wochenende, wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.